D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Na, was ist denn da los? Warum kaufen gerade so viele Leute Waffen? Das klingt ja erstmal nicht so beruhigend, ne? Was man da aus den Bundesländern Berlin, Sachsen und Bayern so hört. Pfefferspray, Schreckschusswaffen und Teleskopschlagstöcke werden vermehrt gekauft. Zudem beantragen wohl mehrere Menschen als sonst den kleinen Waffenschein. Was der kleine Waffenschein genau ist und was hinter dieser neuen Selbstverteidigung steckt, gleich Thema hier in der Redaktionskonferenz. An diesem Giving Tuesday geben wir aber euch nicht nur Waffen, nee, wir haben auch eine Alternative zu Google Street View. Und lecker Winterparfums haben wir auch noch für euch. Das ist eine schöne Mische. Schön, dass ihr dabei seid. Thilo Jahn ist mein Name.
D-Radio Wissen.
Pfefferspray, Schlagstöcke, Schreckschusswaffen. Diese Dinge sind gerade gefragt, wenn wir den Medienberichten glauben wollen, die den Verkauf von solchen Produkten nachzählen. Das hat jetzt vermutlich ein bisschen weniger mit einem schönen Geschenk zu Weihnachten zu tun, als eher mit dem Drang, sich selbst verteidigen zu wollen. Aus den Bundesländern Berlin, Sachsen und Bayern kommen diese Berichte und die Zahlen. Zudem gibt es Statistiken auch, die eben sagen, dass immer mehr Bürger einen sogenannten kleinen Waffenschein beantragen. Timo Nikolas aus unserer Redaktion hat das Thema mal für uns recherchiert. Fangen wir mal mit den Zahlen an.
Also es scheint wirklich so zu sein, dass besonders in den letzten Monaten verhältnismäßig viele Deutsche einen sogenannten kleinen Waffenschein beantragt haben. In Sachsen zum Beispiel, da gab es im Oktober fast genauso viele Anträge wie im gesamten Jahr davor, über 200 nämlich. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wie gesagt, im Verhältnis zum Vorjahr ist es schon ein sehr, sehr großer Sprung.
Müssen wir erklären, was dieser kleine Waffenschein denn eigentlich ist?
Ja, also mit diesem Schein, wenn man den hat, dann darf man Waffen wie Schreckschusspistolen oder Teleskopschlagstöcke mit sich rumtragen, nicht nur zu Hause, weil die darf man immer zu Hause haben, aber man darf damit auch auf die Straße gehen, ja, und die in der Öffentlichkeit tragen. Und dieser Schein, der ist auch relativ leicht zu bekommen. Also ich denke, ich könnte den auch bekommen. Ich habe keine Vorstrafen. Und dann, wenn man sich dann da bei der Polizei diesen Schein beantragt, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein.
Ein relativ einfaches Ding. In den letzten Monaten haben also mehrere Deutsche so einen kleinen Waffenschein beantragt als sonst. Wie sieht es denn jetzt mit den Waffenläden, die ich gerade schon erwähnt habe, aus? Ist bei denen jetzt richtig Black Friday?
Ja, genau. Es scheint so. Es gibt da jetzt noch keine belastbaren Zahlen, aber es gibt mehrere Berichte aus den Medien, zum Beispiel vom MDR oder vom Bayerischen Rundfunk. In denen kommen Waffenhändler zu Wort. Die sagen, bei ihnen läuft der Laden gerade richtig gut. Vor allem bei Pfeffersprays und Elektroschockern. Und einige, die machen da am Tag mehr Umsatz als sonst in einem ganzen Monat.
Schon ein bisschen beängstigend. Woher kommt denn eigentlich dieser Drang der Menschen, sich plötzlich bewaffnen zu müssen? Gibt es da Erklärung für?
Also ich habe das Sascha Braun gefragt von der Gewerkschaft der Polizei. Und er nennt jetzt erstmal zwei Gründe. Zum einen wurden einfach viele Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern gestrichen. So 16.000, etwas mehr. Dadurch ist einfach so gefühlt viel weniger Polizeipräsenz da in vielen Gegenden. Zum anderen, das hängt dann vielleicht auch damit zusammen, ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr stark angestiegen. Und dadurch schwindet dann so das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen. Sprich, sie fühlen sich einfach nicht mehr so sicher, obwohl das vielleicht ja gar nicht der Fall ist.
Aber wenn die Wohnungseinbrüche schon seit mehreren Jahren so hoch sind und auch die Stellenstreichung bei der Polizei, die sind ja auch nichts Neues. Woher kommt dann dieser Run auf Waffenscheine, auf Pfefferspray, auf Teleskop-Schlagstöcke gerade in den letzten Monaten?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. In vielen Medienberichten, da klingt es so durch, als hätten die Leute einfach sehr viel Angst vor den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind. Und auch der sächsische Innenminister Markus Ulbich von der CDU, der hat gegenüber dem MDR davon gesprochen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl wegen den Menschen, die hierher kommen, zum Teil nicht mehr in dem Maß vorhanden sei wie bisher. Er sagt damit natürlich jetzt nicht, dass Flüchtlinge von denen irgendwie eine Gefahr ausgeht oder mehr Gefahr als von anderen Menschen, aber eben, dass die Menschen trotzdem irgendwie Angst vor diesen Flüchtlingen haben.
Da muss man ganz schön vorsichtig sein, weil diese These relativ steil ist. Kann man denn wirklich sagen, warum dieser Run auf die Waffen in Verbindung mit den Flüchtlingen gebracht wird?
Ja, da wären wir dann so beim subjektiven Sicherheitsempfinden wieder. Es ist ja so, dass man da eben Angst vor etwas haben kann, obwohl das gar nicht existiert. Und das hat eben auch was mit der Stimmungsmache gegen Flüchtlinge zu tun. Das sagt auch Sascha Braun von der Polizeigewerkschaft.
Wenn man also sich beispielsweise auf Pegida-Kundgebungen hinstellt und sagt, dass die Flüchtlinge zu Straftaten führen werden, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass diejenigen, die dorthin gehen, das auch glauben. Jeder hat eine Verantwortung in dieser Situation, wie er kommuniziert. Und man muss selbstverständlich die Sorgen der Bürger ernst nehmen, aber man braucht auch keine Straftaten herbeizureden.
Die Frage ist aber auch, ob man das wirklich mit den Flüchtlingen in Verbindung bringen kann oder ob nicht generell gerade in der Situation, wo eine höhere Terrorwarnstufe um uns herum ist, nicht vielleicht so die eigene Sicherheit auf dem Gebiet gefragt ist. Kann man denn überhaupt sicherer werden mit einer Schreckschusspistole, sag mal?
Also die Polizei hält überhaupt nichts davon. Sie sagt, es sei sogar sehr, sehr gefährlich, wenn man sowas dabei hat. Denn wenn man so eine Waffe besitzt und sie benutzt, dann ist es immer eine krasse Eskalation der Lage. Und das kann sehr, sehr böse enden.
Wir befürchten, dass Menschen, die eine Schreckschusswaffe zum Beispiel bei sich führen, in einer verbalen Auseinandersetzung eventuell diese Schreckschusswaffe plötzlich ziehen. Und wenn dann eine Polizeistreife kommt, die eventuell zur Hilfe gerufen wird, dann kann der Polizist natürlich in der ersten Situation gar nicht erkennen, wer ist gut, wer ist böse. Und in dem Moment wird die Situation hochbrisant, denn der Polizist kann gar nicht einschätzen auf den ersten Blick, ob es sich hierbei um eine scharfe Waffe handelt, sondern er wird schon aus Eigensicherungsgründen hochgespannt sofort versuchen, diese Lage zu bereinigen. Und dann muss es gut gehen, damit sich kein Schuss löst und nicht eine Katastrophe passiert.
Also gefährlich ist es auch noch. Wir halten noch mal fest, es gibt diese Statistiken, diese Zahlen, dass der Verkauf zum Beispiel vom Pfefferspray höher ist als sonst. Was die Ursache dafür ist, ist bisher noch nicht eindeutig geklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Cha-ching, Chairlifts in die Radio Wissen nach Black Friday, Cyber Monday, jetzt also Giving Tuesday. Wir sind immer noch in Deutschland, aber das wissen wir auch. Hashtags kennen nun mal keine Grenzen. Pascal Fischer aus unserer Redaktion, erklär uns, was hat's mit dem Giving Tuesday, dem heutigen Tag, auf sich?
Ja, der kommt eigentlich aus den USA und wurde entwickelt vom Kulturzentrum 92nd Street Y in New York, zusammen übrigens mit der UN und einigen Firmen. Weltweit gibt's das seit 4 Jahren und die Idee ist einfach, was zu geben in seinem Umfeld. Zum Beispiel der Familie Zeit oder Hilfsorganisationen ein bisschen Engagement. Und gerade in den USA soll das ein Gegenpol sein zu diesem shopping-intensiven Black Friday oder auch dem Cyber Monday. Nach eigenen Angaben gibt es da mittlerweile 30.000 Partner in fast 70 Ländern und nun eben auch in Deutschland unter dem Hashtag GivingTuesday.de kann man mal nachgucken.
Ist das also so eine Art Gegenkonzept zu sonstigen Spendenaktionen, die wir sonst in der Adventszeit haben?
Ja, es geht auch um Geld, das muss man schon so sagen. Also seit 2012 sind weltweit die Spenden um 470% gestiegen, wirbt die Seite in den USA. PayPal will zum Beispiel, dass die Aktion ins Guinness-Buch der Rekorde kommt dieses Jahr. In Deutschland ist aber natürlich alles dabei, ne? Hilfe für Flüchtlinge, Berliner Obdachlose, ein Krankenhaus auf Rhodos, Nashörner, Bienen, also wirklich alles. Viele Unternehmen nutzen das auch, um auf ihre Spendenportale wieder hinzuweisen, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Da freut sich also auch ein bisschen die PR oder die Corporate Social Responsibility Abteilung.
Nashörner und Bienen hat mir gut gefallen. Das klingt ja doch alles eher so, als ob da irgendwie Organisationen dahinter stecken.
Ja, nicht unbedingt. Also auf Twitter, wenn du mal guckst, dann findest du auch Einzelpersonen, die da kundgeben, was sie schon getan haben. Zum Beispiel Userin Löwenmama schreibt, hab der alten Frau vor mir an der Kasse die fehlenden 2,54 Euro geschenkt. Sie war überrascht und gleichzeitig sehr gerührt.
Das ist doch schön. Also heute an der Ostküste ist der Giving Tuesday, der gerade so zu Ende geht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, können bei Twitter gucken, wo man wie wo spenden kann. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich schon was gespendet und was gegeben an diesem Giving Tuesday? Heute bin mir nicht sicher, ne?
Dir Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Pascal Fischer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Alles irgendwie so abstrakt, oder? Das Gefühl hat man, wenn man über den Klimawandel spricht, wenn man die ganzen Zahlen sieht, die Prognosen sich anschaut, die man da auch aus Paris hört. Komplexitäten, Gewitter kann man auch mal drüber schreiben. Spürt man irgendwie nicht so richtig, ne? Was wir brauchen deshalb sind Stories, Geschichten, die uns Zusammenhänge begreifen und mitfühlen lassen. Der Eisbär auf der Scholle, den holt schon lang keinen mehr hinter dem Ofen vor. Unser Autor Stefan Beuting, der hat deshalb mit Tobias Hofmann gesprochen. Und der ist wiederum Geschäftsführer und Inhaber einer Kölner Werbeagentur. Und der kennt sich auch im Bereich der politischen Kommunikation aus. Und wenn die beiden miteinander über den Klimawandel sprechen, dann klingt das so.
Also ich finde es sehr wichtig, dass man ein realistisches Szenario aufmacht für die Menschen, was sie nachvollziehen können, ein Szenario, was ihnen selber widerfahren könnte, zustoßen könnte, wo die Leute anfangen wirklich, ja, das sprichwörtliche Kopfkino zu kriegen.
Wie jeden Abend hatten sich die Kinder auf Opa Stefans Ohrensessel getrollt
um die alten Geschichten vom Klimawandel zu hören.
Es war das Jahr 2029, als in Spanien zum ersten Mal Temperaturen über 60 Grad Celsius gemessen worden sind. Da musste die Regierung den Strom für die Haushalte abschalten. Spanien musste sich entscheiden. Entweder Strom für Elektronikgeräte und Licht zum Lesen oder für die Entsalzungsanlagen, für das lebenswichtige Trinkwasser. Und so entschied die Regierung.
Es gab einen lauten Knall und Jonathan zuckte mit einem Mal so heftig zusammen, dass Stefan von seinem Buch aufblickte, seinem Enkel die Kakaotasse abnahm und ihm beruhigend die Hand auf die Schulter legte. Wenn es draußen stürmte, dann schlugen die Fensterläden schon einmal. Jonathan, Helena und Frederik wären aber sicherlich nicht derartig erschrocken, wenn Stefan nicht wieder einmal die Geschichten erzählte vom menschlich verursachten Klimawandel und seinen schrecklichen Folgen. Die Enkel gruselten sich fürchterlich. Sie konnten dann oft nicht schlafen und doch wollten sie sie immer und immer wieder hören.
Im wahren Sinne des Wortes muss mich die Geschichte berühren, sie muss mich selber betreffen, sie muss in meinem direkten Umfeld stattfinden, sie muss in meiner Stadt, in meinem Lebensumfeld, womöglich noch in meinem Freundesfamilienkreis passieren. Dann werde ich davon angefasst, dann berührt mich das, dann bin ich bereit, auch mich entsprechend empathisch zu verhalten.
Seit Jahren wussten ja die Menschen schon, dass genau das passieren konnte. Aber als es dann tatsächlich geschah, waren sie dennoch völlig perplex, gelähmt, unfähig zu handeln. Die Millionen und Abermillionen Klimaflüchtlinge, die waren ja nicht alle freiwillig gekommen. Die hätten sich ja nicht aus Jux und Dollerei dazu entschlossen, alle deutschen Flughäfen zu besetzen und in den Hungerstreik zu gehen. Der Grund hinter all dem, der war ja, dass im Jahr vorher der Golfstrom in seinem ewigen Kreislauf aus Verdunstung, Versalzung und Abkühlung, dass der ins Stocken geraten war und dadurch die Äquatorialregionen so wahnsinnig heiß geworden waren.
Wir reden im Marketing von Storytelling und wie wir alle wissen, eine Geschichte muss zu Ende erzählt werden. Das heißt, das, was den Klimawandel betrifft, darf eben nicht nur anreißen, was sind die Folgen in einem sehr übergeordneten Sinne, sondern was passiert konkret am Ende, und dieses Bad End müsste man eben aber auch entsprechend benennen.
Diese Welt, die war schon lange nicht mehr lebenswert. Die Trockenheit hatte zu einem großen Mangel von sauberem Wasser geführt. Dadurch hatten sich auch solche Krankheiten über große Teile der Welt wieder ausgebreitet, von denen wir eigentlich geglaubt hatten, sie längst ausgerottet zu haben.
Also im besten Fall muss die Geschichte den Leuten nahe gehen. Sie muss eine Direktheit haben. Sie muss ein realistisches Umfeld abbilden.
So, und hier würde ich jetzt für heute gerne Schluss machen mit der Geschichte vom menschengemachten Klimawandel. Dann haben wir nämlich morgen noch die Kapitel, in denen die Niederlande untergehen und das Kapitel, in dem der Permafrostboden auftaut, wodurch dann die Methankonzentration in der Atmosphäre über die des Sauerstoffs steigt.
Und wie immer, wenn er den Enkeln sagte, dass es nun genug sei und sie gemeinsam ein andermal mehr hören würden von der Geschichte, von dem vom Menschen gemachten Klimawandel, fragten sie, wie es denn hatte passieren können, dass dann doch alles anders gekommen war. Wie es gekommen war, dass die Zeit um 2015, um den Paris-Gipfel, wie die zu so etwas geworden war wie dem Signal für den Aufbruch. Den Aufbruch in eine neue Ära des Wandels und der klimagerechten Veränderung.
Das hat sie ja wohl. Sonst könnten wir jetzt hier nicht bei Kakao zusammensitzen und hören, wie wir damals angefangen haben, die Welt zu retten.
Was für ein schönes Szenario. Es funktioniert. Die Dringlichkeit der Lage dargestellt beim Klimawandel und dem Klimagipfel. Dank Stefan Beuting und Tobias Hofmann. Lieben Dank.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir möchten euch an dieser Stelle nämlich jemanden vorstellen. Jemanden, der 27 Jahre ist, vom Niederrhein kommt, Haltern und das erste Mal bei der Klimakonferenz dabei ist in Paris. Und vielleicht macht diese Person ja genau das, was wir gerade gehört haben im Stück, nämlich etwas die Welt retten. Anna Brahm ist der Name, sie ist Aktivistin, wenn man so will, ist sie auch Lobbyistin. Sie arbeitet nämlich für die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Sie setzt sich also für Generationengerechtigkeit ein. In Paris, da versucht sie ganz explizit einen Begriff in die Abschlusserklärung, in das Papier, das wir also am Ende dann von diesem Klimagipfel haben, unterzubringen, nämlich den Begriff Generationengerechtigkeit. Ich habe heute mit ihr gesprochen und ich wollte wissen, wie sie denn mit ihrem Ziel in der Tasche in Paris vorgeht.
Es fängt halt damit an, der Tag, dass man sich eben mit der UN-Jugendvertretung Yango trifft. Und dann geht es wirklich darum, was wird in den einzelnen Arbeitsgruppen gemacht? Was macht eben die Arbeitsgruppe Generationengerechtigkeit, in der ich halt eben auch bin? Und da schauen wir ganz genau, wie können wir jetzt Intergenerational Equity, diesen Begriff, im Klimaabkommen verankern?
Warum ist es so wichtig, dass dieser Begriff in diesem Abschlussbericht, der ja 54 Seiten haben wird, verankert ist?
Generationengerechtigkeit ist sozusagen der faire Ausgleich von Interessen und Ressourcen zwischen den Generationen. Das meint intergenerationelle Gerechtigkeit. Mhm. Und wir wollen, dass das eben Eingang ins Klimaabkommen findet, damit wir Generationengerechtigkeit als ein Leitprinzip der internationalen Klimapolitik haben.
Und das ist so schwierig, das Wort da reinzubekommen?
Da mischen natürlich sehr viele Länder mit. Wir haben den demokratischsten Prozess, den es überhaupt geben kann. Alle Länder der Welt schreiben an diesem Entwurf mit. Und da gibt es natürlich immer Leute, die andere Formulierungen vorziehen oder halt eben auch ganz andere Schwerpunkte setzen wollen. Und wir versuchen halt eben genau gezielt die Länder anzusprechen, die sich eben schon positiv gegenüber Generationengerechtigkeit geäußert haben. Das sind zum Beispiel Guatemala. Das sind aber auch andere Länder teilweise, die wir ansprechen, wie Tuvalu, Südafrika, Indien, Brasilien. Und für uns zum Beispiel auch interessant ist Kanada, jetzt wo es diesen Regierungswechsel gegeben hat. Da weiß man noch nicht genau, was da auf einen zukommt, aber genau das wollen wir halt eben herausfinden.
Warum sprecht ihr denn Länder an, bei denen ihr sowieso schon wisst, okay, die gehen mit diesem Generationengerechtigkeitsbegriff relativ gut um? Eigentlich müsste man doch die gewinnen, die ihn bisher noch nicht kannten.
Ja, es ist sehr schwierig, gerade die Länder davon zu überzeugen, die ohnehin Blockierer sind oder halt eben sich wirklich ganz andere Schwerpunkte gesetzt hat. Es ist einfacher, sich einen Champion rauszusuchen, das ist bei uns Guatemala, und den dadurch zu unterstützen, dass man weitere Länder anspricht, eben, die sich in der Vergangenheit schon positiv dazu geäußert haben, teilweise aber noch so ein bisschen schwanken, dass man die halt wirklich dazu auffordert, sich zu positionieren, sich ganz klar dazu bekennen, dass sie das eben auch ins Abkommen reinhaben wollen. Und da muss man so ein bisschen seine Energien bündeln.
Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Land und kann mit der Begrifflichkeit Intergenerational Equity noch nicht so richtig viel anfangen, beziehungsweise ich habe mich dafür eigentlich noch gar nicht ausgesprochen, bin vielleicht ein Querulant. Dann kommst du zu mir und wie überzeugst du mich denn?
Also wir versuchen natürlich nicht nur Lobbyarbeit in dem zu machen, dass wir andere Länder von unserem Konzept überzeugen, sondern wir informieren auch. Das heißt, wir geben zum Beispiel Pressekonferenzen. Wir hatten gestern noch eine Veranstaltung, ein sogenanntes Side-Event, wo es auch nochmal darum geht, Generationengerechtigkeit, was bedeutet das? Was bedeutet das in den einzelnen Ländern auch? In den Ländern des globalen Südens, in den Ländern des globalen Nordens? Und mein Auftrag ist halt eben, darüber so ein bisschen zu informieren. Was sind so die Hintergründe? Mhm. Was ist die Theorie, die dahinter steckt? Was für ein Generation- oder Gerechtigkeitsverständnis halt eben auch? Da muss man halt eben dann diese Länder ja einfach so ein bisschen an die Hand nehmen und denen sagen, okay, und darum ist es eben auch wichtig.
Mhm. Es geht also in erster Linie nicht so sehr um eine Überzeugung, dass dieser Begriff vielleicht bei dem einen oder anderen negativ konnotiert ist, sondern es geht bei dir eigentlich um die Information, was ist eigentlich Generationengerechtigkeit?
Also ich würde sagen, es geht um beides. Mhm. Es geht zum einen um die Information und in zweiter Linie dann eben auch darum zu überzeugen. Wenn man dann einmal gesagt hat, okay, das ist eben Generationengerechtigkeit, dann kann man ja auch genau sagen, warum man das eben haben möchte.
Aber was kann man denn dagegen haben?
Das frage ich mich auch manchmal. Sagen wir so, es gibt Länder, die halt eben wirklich andere Schwerpunkte setzen. Die sagen, es gibt andere internationale Abkommen, in denen so ein Begriff vielleicht besser aufgehoben wäre. Wir haben zum Beispiel auch einige Allianzen mit Vertretern von Menschenrechten oder der Rechte von Frauen. Und auch da sehen wir, dass diese Gruppen eben auch kämpfen müssen, um ihre Begriffe reinzubekommen, weil eben die Kritik einfach ist, es gibt andere internationale Abkommen und wir haben eine Menschenrechtskonvention, warum sollen Menschenrechte ins Klimaabkommen? Ja, nun ist aber der Klimawandel nicht nur ein ökologisches Problem, sondern halt eben auch ein soziales, ein gesellschaftliches, das uns halt irgendwie alle mitnimmt.
Ja, und nicht nur uns, sondern die Generationen, die danach kommen eben auch in erster Linie.
Genau.
Ja. Wie realistisch beziehungsweise wie groß sind denn jetzt die Chancen, dass du es oder dass ihr es schafft, diesen Begriff dann in das Abschlusspapier, das wir am 11. Dezember bekommen, dass es da drin steht?
Das ändert sich teilweise von Tag zu Tag. Im Moment der Stand der Dinge ist, dass es noch im Entwurfstext drin ist. Wir haben ja einen Vertragsentwurf, der die ganze Zeit verändert wird. Und erst am Schluss von Paris sehen wir sozusagen, was da am Ende rausgekommen ist, auf was man sich geeinigt hat. Wir hoffen natürlich, dass Intergenerational Equity weiterhin drin bleibt. Und Guatemala
sieht aber ganz gut aus.
Ja, im Moment müssen wir noch mal sehr viel Gas geben. Einfach Guatemala ist heute noch mal auf uns zugekommen. Die jeweilige Kontaktperson aus der Delegation hat gesagt, wir halten an diesem Vorschlag eben fest. Aber wir müssen jetzt als Jugendvertretung eben sehen, dass wir die anderen Länder mit ins Boot holen, damit Guatemala eben auch mehr Gewicht bekommt, damit Intergenerational Equity eben ein gewisses Gewicht bekommt durch die Länder, die es vertreten.
Sagt Anna Brahm, sie ist Delegierte für die UN-Klimaverhandlungen und sie nimmt in Paris beim Klimagipfel Länder an die Hand und erklärt die Bedeutung von Generationengerechtigkeit. Mal sehen, wie weit sie kommt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob der Begriff dann drinsteht oder nicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt landet gleich hier unsere Maschine in den USA. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz ein kleines Erklärungsvideo an Bord an, damit die Einreise gleich schneller geht.
Hi there. My name is Dan and I'm a US Customs and Border Protection Officer.
Hello Dan.
Soon you'll be landing. So let me be the first to say, welcome to the United States.
Solche Videos sollen ja alle, die in die USA fliegen, ein bisschen vorbereiten auf das, was da kommt, vorbereiten auf das lange Warten bei der Einreise. Soll jetzt alles noch strenger werden, wir müssen vermutlich noch länger warten, die Einreise in den USA, alles Reaktion auf die Anschläge wohl in Paris. Pascal Fischer ist bei mir im Studio. Pascal, was wollen denn die USA von uns?
Ja, die wollen wissen, ob du und ich früher mal in Ländern gewesen sind, die als Rückzugsorte für Terroristen gelten. Das kann also heißen, längere Fragebögen vor der Einreise, Formular ausfüllen für die ESTA, das ist diese elektronische Einreiseerlaubnis, die es dann gibt. Man will auch biometrische Daten mit Partnerländern austauschen und gestohlene oder verlorene Pässe sollen zentral erfasst werden.
Das sind die, die bislang leicht reinkamen, die im Visa-Waiver-Programm so genannt. Erklär uns das nochmal ganz kurz.
Naja, damit waren wir Deutschen und auch Bürger von 37 anderen Staaten visumsfrei. Darunter sind jetzt viele europäische Staaten, Australien aber auch, Chile, Schweiz, asiatische Staaten wie Singapur oder Japan zum Beispiel. Das alles galt, wenn du für 90 Tage einreisen wolltest. Und die USA, die machen jetzt also so ein bisschen dicht und sehen sich da gar nicht als Miesmacher, sondern als vorbildlichen Vorreiter. Das sagte der Heimatschutzminister Jay Johnson.
Part of our security enhancements. Ein Teil der Verbesserungen, die wir vornehmen, bezieht sich nicht nur auf Leute, die hierhin zu uns reisen, sondern wir ermuntern unsere Partner nachdrücklich, selber bessere Arbeit zu machen beim Sammeln von Informationen über Menschen, die in ihre Länder kommen.
Wie genau wollen die USA das da alles rauskriegen?
Ja, mit längeren Fragebögen, aber auch mit stärkeren Flughafenkontrollen. Und zwar durch die Fluggesellschaften. Die kriegen nämlich jetzt den Druck ab. Wenn die Papiere nicht stimmen, dann gibt's jetzt vielleicht $50.000 Strafe. Nicht mehr wie früher nur 5.000. Am Gate wird's dann also doch schon ein bisschen dauern, vermute ich. Man denkt sogar an, US-Grenzschutzbeamte auf ausländischen Flughäfen zu stationieren. Insbesondere in Belgien und Holland zum Beispiel. Und solche Beamte im Ausland, also in fremden Flughäfen, das gibt's bisher nur 15 Mal außerhalb der USA.
Sind die Anschläge von Paris denn eindeutig der Grund für diese Verschärfung?
Ja, kann man so sagen. Der Gedanke ist folgender, die Attentäter hatten ja einen französischen oder belgischen Pass, die wären also ohne Visum einfach in die USA reingekommen. Ben Rhodes, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, der sagte, aus Europa gebe es einen, Zitat, bedeutend größeren Strom ausländischer Kämpfer in den Irak und nach Syrien als zum Beispiel aus den USA. Also er vermutet da bei uns Herde von Terroristen. Mhm. Das bereitet da allen Sorgen in den Staaten. Schließlich kommen ja jedes Jahr 20 Millionen Menschen über das Visa-Waiver-Programm in die USA.
Jetzt sind diese Verschärfungen noch nicht gültig. Es passiert noch nicht. Wie schnell wollen die USA das alles umsetzen?
Ja, sehr schnell. Das Weiße Haus braucht nämlich nicht die Zustimmung des Kongresses. Der ist ohnehin zum Teil noch radikaler in seinen Vorschlägen. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein schlägt zum Beispiel vor, Einreiseverbot über Visa-Waiver für alle, die in den vergangenen 5 Jahren überhaupt in Syrien oder im Irak gewesen sind. Und die Republikaner, die erwägen, alle Partnerstaaten sollen elektronische Reisepässe ausgeben und wer da nicht mitmacht, soll aus dem Visa-Waiver-Programm einfach rausfliegen. Das arbeitet man dann vielleicht bis zum Jahreswechsel spätestens aus. Mhm. Also der Zeitplan ist jetzt nicht ganz klar, aber es herrscht im Grunde Einigkeit.
So ein bisschen ist der Geschmack ja schon recht komisch, ne? Diese Verschärfung, recht krass für ein Einwanderungsland wie die USA.
Ja, so erstaunlich ist das gar nicht, wenn man sich die wortgewaltigen Diskussionen darum anschaut in letzter Zeit, ob man zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt, wie viele man da will, wie scharf man die kontrolliert, zum Beispiel durch das FBI. Das dauert zum Teil 2 Jahre. Die Hälfte der Gouverneure der Bundesstaaten, ja, die wollen gar keine solchen Flüchtlinge aufnehmen. Und gerade auch die Republikaner befürchten, Terroristen schlichen sich dann ein. Religiöse Organisationen vergleichen das Dichtmachen schon mit dem Zweiten Weltkrieg. Da wollten viele Amerikaner ja nicht, dass die USA jüdische Flüchtlinge aufnahmen. Das war für viele letztlich ein Todesurteil. Und entsprechende Vergleiche, Artikel, Statistiken, die kannst du ja auch auf Facebook in der Timeline sehen. Ja, und noch jemand warnt, die Abschottungspolitik sei überzogen, die US-Reisebranche.
Für uns und für viele andere Europäer wird Reisen in die USA aufwendiger und schwieriger. Der Grund ist die Angst der Amerikaner vor möglichen Terroristen. Informationen dazu waren das von Pascal Fischer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da wird diese Woche über unser Klima geredet. Seit gestern, da läuft ja die Klimakonferenz in Paris. Und da möchten natürlich die 151 Regierungschefs ihr Land alle so gut wie möglich präsentieren. Für China eine etwas schwierige Aufgabe momentan, wenn wir die Bilder aus Peking sehen, beziehungsweise wenn wir auf den Bildern aus Peking überhaupt was sehen, sind ja alle grau verschleiert vom Smog. Der schlimmste Luftverschmutzungswert dieses Jahres wurde dort erreicht. Autobahnen sind gesperrt, Fabriken wurden geschlossen und Flüge auch storniert. Wie sieht's genau aus, fragen wir Axel Dorloff. Er ist unser Korrespondent in Peking. Axel, wie dicht muss ich mir denn diesen Smog in China vorstellen? Die ausgestreckte Hand, sieht man die noch?
Ja, die Hand sieht man gerade noch so, aber es ist in der Tat das erste Mal, dass ich das Hotel auf der anderen Straßenseite nicht mehr erkennen konnte. Das ist etwa 100 Meter von unserem Haus weg. Also es ist eine ganz dicke, schmutzig-gelbe Smoglocke, die über der Stadt hängt. Die Sicht ist total eingeschränkt, das Atmen fällt schwer und es sieht auch richtig bedrohlich aus. Also dieser gelblich giftige Schmutz in der Luft. Heute gab es eine Gesundheitswarnung der Behörden. Die haben die Menschen auch dazu aufgerufen, nicht vor die Tür zu gehen oder zumindest dabei Atemmasken zu tragen.
Vielleicht klären wir das ganz kurz auch nochmal an dieser Stelle. Peking hat ja seit Jahren mit dem Smog zu kämpfen. Woher kommt der Smog?
Ja, der wichtigste Faktor ist die Schwerindustrie um Chinas Hauptstadt Peking herum. Also in den Nachbarprovinzen gibt es wahnsinnig viele Kohle- und Stahlfabriken, vor allen Dingen in den südlichen Provinzen in Shandong und Hebei. Dazu der Autoverkehr. Peking hat allein fast 6 Millionen Autos pro Tag auf den Straßen. Und dann hat China vor kurzem angefangen zu heizen. In der Volksrepublik springen die Heizungen im November alle auf einmal an. Also erst wenn der Staat sagt, auf los geht's los, dann wird geheizt. In vielen Provinzen wird immer noch mit Kohle geheizt. Und wenn dann der Wind schlecht steht, wie im Moment, wenn es Südwind ist, dann ächzen 20 Millionen Pekinger im Smog und eigentlich noch mehr, weil die ganzen umliegenden Provinzen natürlich auch betroffen sind.
Hast du gerade schon gesagt, es gibt Warnungen von den Gesundheitsbehörden, dass gesundheitliche Risiken entstehen. Wie wirkt sich denn der Smog auf den Alltag der Chinesen aus?
Also viele gehen mit Atemmasken vor die Tür. Viele fangen damit an ab einem Wert von 200. Heute waren die Werte über 600 Mikrogramm pro Kubikmeter. Kitas und Schulen streichen da komplett ihre Aktivitäten an der freien Luft. Es gibt keinen Sportunterricht, keine Pausen auf dem Schulhof. Aber die meisten sind natürlich trotzdem gezwungen, irgendwie ihrem Alltag nachzugehen. Zu Hause laufen die Luftfilteranlagen, wenn man sie sich denn leisten kann, auf Hochtouren. Nach draußen gehen dann viele wirklich nur, wenn sie müssen. Aber Alltag ohne nach draußen gehen ist für viele halt schwierig und deshalb gibt es auch, also es gibt bei einigen diese Wut zu beobachten, dass die Zustände hier so schlecht sind, dass dieser Smog regelmäßig immer wiederkehrt. Auf der anderen Seite gibt es bei vielen Menschen auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Also wir müssen ja irgendwie unseren Alltag bewältigen und das halt auch bei diesen schlechten Smogwerten.
Was tut denn die Regierung genau, um das Problem Smog langfristig in den Griff zu bekommen?
Ja, es mangelt nicht unbedingt am Willen der Zentralregierung. Also es gibt tatsächlich zahlreiche schmutzige und veraltete Industriebetriebe, die geschlossen wurden. Es gibt großen Druck der Regierung auf die Industrie, also für bessere Effizienztechnologie, für moderne Filteranlagen in Kohlekraftwerken. Es gibt Bestrebungen, von der Kohle wegzukommen. Vergangenes Jahr ist ja der Kohleverbrauch das erste Mal gesunken im Vergleich zum Vorjahr. China bastelt auch an der eigenen Energiewende, also hin zu Windenergie, zur Sonnenenergie, Wasserenergie, auch Atomenergie. Auch das gilt ja in China als sauber. Aber das ist insgesamt immer noch viel zu wenig. Und das Problem ist, dass das in den Provinzen, dort, wo es konkret umgesetzt werden muss, da fehlt dann oft der umweltpolitische Wille. Also bei den Provinzfürsten in China gehen kurzfristige wirtschaftliche Interessen da oft vor.
Chinas Staatschef Xi hat in Paris bei der Klimakonferenz von Taten gesprochen zur Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen. China gehört ja, wenn man das ein bisschen in der Geschichte sich anschaut, was Klimaziele angeht, auch nicht zu den besonders offensivsten. Denken die Chinesen denn angesichts der neuen Probleme vielleicht ein bisschen um?
Ja, das hat sich ja die letzten Wochen und Monate schon angedeutet. Also man wird sich dieses Mal in Paris nicht darauf beschränken, wie bei den letzten Konferenzen immer nur die entwickelten Industrieländer in der Bringschuld zu sehen. Man hat sich selbst verbindliche Reduktionsziele gegeben. Gemessen an der Wirtschaftsleistung will China ja bis 2030 den Ausstoß von schädlichen Klimagasen um 2/3 gegenüber 2005 reduzieren. Auch der absolute Ausstoß soll ab 2030 runtergehen. Dafür gab es zuletzt sogar Lob von der Kanzlerin. Aber ich bin da noch etwas skeptisch, ob sich China wirklich jetzt vom Sündenbocken zum klimapolitischen Vorreiter mausert. Peking wird genau im Auge haben, was wirtschaftlich verkraftbar ist. Und Pekings Klimaoffensive ist auch keine Selbstlosigkeit, sondern die Volksrepublik spürt die Auswirkungen des Klimawandels. Aber man wird zumindest konstruktiver und aktiver in den Verhandlungen auftreten in Paris, da bin ich mir sicher.
So, da hat es hinten raus ein bisschen geknackt in der Leitung. Vielleicht liegt es am Smog. Das Gespräch mit Axel Dorloff, unserem Korrespondenten in Peking, haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet. Entschuldigung für die kleinen, leichten Aussetzer. Peking sieht, wenn es denn was sieht, orange. Orange ist die zweithöchste Warnstufe auf der Smog-Skala.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
An dieser Stelle ein bisschen Adventskalender mit Pascal Fischer. Er hat uns mitgebracht ein Bond-Remake und einen Gangster-Rap direkt vom Papst. Pascal, lass uns mit dem Bond-Remake anfangen.
Ja, das gibt's tatsächlich, und zwar, weil das Gesetz in Kanada es erlaubt. Dort laufen nämlich gerade die Urheberrechte für die Marke James Bond aus. Und die Filmemacher Lee de Marbre und Ian Driscoll wollen jetzt For Your Eyes Only, also zu Deutsch in tödlicher Mission, neu verfilmen. Mhm. Den können die dann sogar zu Hause drehen, weil er sowieso in Kanada spielt. Das nur nebenbei gesagt. In den USA können sie den Film dann zwar nicht vermarkten, da gibt's nämlich noch den Urheberschutz. Aber die beiden hoffen auf genug andere Länder mit weicheren Gesetzen weltweit. Und einen Hype könnten sie vielleicht auch entfachen, dass sich sowas richtig Frischeres entwickelt. Denn sie wollen Hip-Hop als Titelsong und einen dunkelhäutigen Schauspieler für Bond. Das ist dann sowieso erst der Anfang. Drei weitere Remakes sollen folgen.
Ja, dieses For Your Eyes Only, diese Titelmelodie, die hatte da so ein bisschen triefigen Charakter, muss man sagen. Die einen werden schon neu aufgelegt. Für die anderen ist es das erste Mal für den Papst angeblich Gangster-Rappen. Willst du mir jetzt erzählen, dass der Papst rappt oder was?
Ja, es sieht zumindest auf einem Bild so aus. Da ist so eine coole Pose mit seinen Händen zu sehen. Mit der einen Hand hält er das Mikrofon so richtig nah am Mund und die andere Hand, die ist so flach in der Luft, als wollte er scratchen. Und das hat ein Fotograf einer Nachrichtenagentur geschossen, und zwar in der Zentralafrikanischen Republik. Ja, und das geht jetzt ab auf Twitter unter dem Hashtag Pope Bars. Da findest du dann die Tracklist seines angeblichen Albums Holy Ghost oder steile Sprüche wie Papst macht auf Eminem oder Papst goes Deutschrap und Songtexte. Mein Favorite ist User Tupi. Ich trag's vor. Biblically I'm on fire, lyrically I inspire, so one day when I retire, heaven is all I require. Yes, dude,
es ist gar nicht der Papst, es ist Pascal Fischer auf dem Bild, dann hätten wir das auch mal geklärt. Schön, noch ganz kurz die Quellenangaben zu diesen Schlagzeilen. Filmstars.de, da bist du unterwegs. Und der Hashtag PopeBars und die AfP war auch mit dabei. Immer seriös, der Kollege.
Alles korrekt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber Google Street View ist ja eigentlich eine feine Sache, ne? Wenn man irgendwie so auf Reisen geht und sich das Hotel schon mal vorher anschauen will oder die Straßenzüge, wo die neue Mietwohnung dann ist, kann man sich einwandfrei durchklicken. Funktioniert auch relativ gut. Der Service kann aber jetzt ernsthaft Konkurrenz bekommen. Konkurrenz von einem schwedischen Startup. Die können das mit den Startups. Das hat man bei Spotify ja auch schon gesehen. Jetzt diese Konkurrenz zu Street View nennt sich Map-Ilary. Map, so wie die ganz normale Karte und Ilary eben großem E geschrieben, Ilary. Ja, was es kann und ob es ernsthaft eine Alternative zu Street View ist, darüber habe ich mit Gregor Honsel von Heise Online gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, ob wir denn jetzt auch Mapillary-Autos durch unsere ganzen Städte fahren sehen.
Nein, das Konzept ist ja gerade ein anderes, dass sie eben nicht mit eigenen Autos durch die Gegend fahren, sondern dass also Handybenutzer mit der entsprechenden App ihre Gegend fotografieren, ihren Weg zur Arbeit, wo sie ihre Hunde Gassi führen, und diese Bilder dann eben hochladen.
Das heißt, wir können da theoretisch auch mitmachen, wenn wir denn Lust dran haben.
Ja.
Ist es denn tendenziell ein gutes Projekt?
Es gibt ja die grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber Google Street View. Man kann alles sehen und alles ist so transparent und mein eigener Hauseingang. Das trifft natürlich für Mapillary genauso zu. Also wenn man Google Street View doof findet, findet man Mapillary auch doof. Aber prinzipiell sind solche Crowdsourcing-Projekte, also wo wirklich die Masse Daten beiträgt, ja erstmal sehr, sehr mächtig. Da kann schon was Cooles draus werden, das glaube ich doch.
Jetzt können wir bei Google Street View uns ja schön durch die Straßen klicken. Wie macht Mapillary das eigentlich? Wie werden aus den eingereichten Bildern von den Usern 3D-Bilder?
Den Dienst gibt es ja schon länger. Die haben jetzt schon 44 Millionen Fotos und 1,1 Kilometer abgefahren. Das sieht noch ziemlich unspektakulär aus. Also einfach wie so eine Bilderfolge, wie so ein Dia-Vortrag, wo man halt eine Fahrt mitverfolgt. Aber jetzt haben sie einen neuen Dienst gestartet, der fügt diese Bilder zu so einem Kugelpanorama zusammen, dass man sich also quasi auf einem Platz steht und sich umgucken kann.
So ja im Endeffekt, wie es Street View auch macht.
Genau. Wobei ich sagen muss, bei Street View funktioniert das einfach alles besser.
Okay.
Da ist Mapillary noch ganz schön weit von entfernt.
Wo können wir denn Mapillary bisher anwenden?
Auf der Karte, auf der Webseite von Mapillary gibt es so eine Karte, da kann man sehen, was schon kartografiert ist. 1,1 Millionen Kilometer weltweit klingt ganz schön viel, aber auf Deutschland ist das schon ganz schön wenig. Also so Berlin gibt es viel, Hamburg, Hannover sehr wenig. Das ist in Deutschland auch ganz schön lückenhaft.
Wird das denn eine ernsthafte Konkurrenz, Mapillary, für Google Street View?
Man denkt sich ja immer so, ein paar Nutzer mit ihren Smartphones können ja eh nichts anhaben gegen diese Riesenkonzerne wie Google mit ihren ganzen Fahrzeugflotten. Mhm. Aber es gibt ja ein Kartenprojekt namens OpenStreetMap, das eigentlich genau auf demselben Prinzip beruht, nämlich dass Nutzer mit ihren eigenen Smartphones durch die Gegend laufen, Tracks aufnehmen, das in eine Karte eintragen, Straßenname dazu. Und das ist schon sehr mächtig. Und die OSM-Karten, die OpenStreetMap-Karten, sind so ziemlich das Beste, was es gibt. Also sind sehr viel detaillierter als alles, was Google auf die Reihe kriegt. Also von daher sollte man solche Sachen nie unterschätzen. Die haben schon ein paar interessante Features, zum Beispiel die sogenannte Time-Travel-Funktion, wo man halt dann die Bilder von unterschiedlichen Zeitpunkten hintereinander legt. Und wenn das jetzt innerhalb von einer Woche ist, wird man da wenig sehen. Aber wenn das über Jahre mal weggeht und man kann wirklich so auf einer Straße quasi 10 Jahre in der Vergangenheit zurückfahren irgendwann, das ist schon spannend. Außerdem ist spannend, dass natürlich Menschen, anders als diese automatisierten Google Street View Autos, auch Sachen annotieren können. Also können sagen, das ist der und der Shop und das ist die und die Straße und so. Mhm. Das ist schon ganz mächtig. Aber ob das wirklich jetzt zu einer Alternative zu Street View wird, müssen wir mal abwarten. Möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen.
Gregor Honsel von Heise Online über das schwedische Startup Mapillary ist noch nicht wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Google Street View, sagt er. Jetzt Musik von Blood Orange für euch und gleich geht's bei uns hier um Winterdüfte.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es ist Winter. Das müssen wir wohl so hinnehmen, aber wir können was machen, dass der Winter gut riecht. Und wir folgen dem mit dem Winter. Es gibt nämlich vermehrte Düfte, Parfums, die jetzt eine Winteredition herausbringen. Warme Düfte für kalte Tage heißt da immer. Der Winter, der riecht anders als der Sommer, sagt mein jetziger Studiogast, Herr Müller-Grünow. Er ist Duftmarketing-Experte aus Köln und ist rumgekommen mit ein paar Düften im Bouquet, beziehungsweise im Gepäck. Schön, dass Sie da sind. Ist es denn so, man unterscheidet ja schon, ne? Sommerdüfte, das riecht ja ein bisschen anders als der Winter. Wie riecht der Winter?
Ja, auf jeden Fall sehr viel wärmer und umschmeichelnder, würde ich sagen.
Ja? Kann man denn vielleicht sogar den Winter oder die Düfte so kreieren, dass uns auch warm wird? Das wäre ja sehr clever.
Ja, es gibt auf jeden Fall Bestandteile, die einen das wärmer empfinden lassen. Also stellen Sie sich vor, Sie essen was Scharfes und eine Chilischote und Ihnen wird plötzlich warm. Dabei wird Ihnen ja gar nicht warm, sondern es ist einfach nur der Trigeminus, der Schmerznerv, der da aktiviert wird. Und das können Sie über Düfte genauso abbilden.
Das heißt, es gibt den Duft im Winter, der nach Chili riecht.
Ja, oder andere Dinge, die eben vielleicht vermeintlich scharf sind oder so eine Impression geben. Und die, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass man 1 bis 3 Grad wärmeres Empfinden plötzlich hat.
Das ist ja eigentlich gar keine schlechte Sache. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Winterdüften, die ja gerade rauskommen. Was sind denn da so Bestandteile? Wie riecht das Ganze da? Nach Zimt oder wie?
Naja, wahrscheinlich im Winter will man irgendwie es warm haben. Und darum gibt es wahrscheinlich eher Düfte oder es werden eher Düfte eingesetzt, die basisnotenorientiert sind, also die Wärme verbreiten, so bestimmte Holznoten oder auch Feuernoten oder schwerere Noten, auch aus Blumen können die sein oder Moschus, die einfach als schwerer, wärmer, umschmeichelnder wahrgenommen werden.
Im Vergleich zum Sommer, da sind es dann wahrscheinlich eher die Zitrusdinger.
Genau, wenn man sich vorstellt, im Frühling oder im Sommer, man will frisch und voller Energie irgendwie rausgehen, dann will man so auch riechen.
Okay, also wir halten mal fest, Zimt, Nelken und Orangen kommen jetzt nicht nur in Glühwein, sondern auch in den Duft.
Das könnte auch so sein, man will natürlich nicht riechen wie der Weihnachtsmarkt, aber man kann bestimmte Bestandteile daraus nehmen, das macht schon Sinn.
Was haben Sie da für einen Winterduft denn mitgebracht hier? Beziehungsweise, da steht ja einiges auf dem Tisch bei uns, so kleine Flakons immer. Was ist denn da typisch Wintermäßiges dabei?
Also da gibt es orientalische Noten beispielsweise, die eben wirklich schwere Holznoten oder auch süßliche Holznoten beinhalten, wie hier dieser Duft zum Beispiel.
Wie nennt sich der?
Der hat gar keinen Namen, das ist ein Duft eines Hotels in Paris.
Aha, okay, also Hotels machen das auch, im Winter gibt es dann eher so einen Winterduft und im Sommer?
Ja, Der riecht schon relativ orientalisch. Man kann auch mit Weihrauch oder mit Myrrhe arbeiten, die was auch was fast Weihnachtliches hat, wo man vielleicht auch Kirche assoziieren könnte. Das ist hier nur sehr dezent drin jetzt.
Wird das denn relativ offensiv gemacht auch von der Duftindustrie, dass man zum Winter und zum Sommer da so variiert?
Doch, klar. Also ja? Es gibt ja auch ganz viele, man nennt es Line-Extensions, also dass man einen Duft hat und den dann in einer Sommerausprägung auf den Markt bringt und dann in einer Winterausprägung und dann bestimmte Noten einfach austauscht. Ja, ja.
Diese Noten, also beziehungsweise was dann zum Geruch des Parfums führt, wie unterscheidet sich das denn vom Sommer um Winter? Ist es im Sommer halt ganz einfach, dass man andere Sachen extrahiert wie bei den Winterdüften?
Ja, genau. Man nimmt einfach andere Pflanzen beispielsweise oder andere Rohstoffe, die eben zum Beispiel eben frisches Gras oder frische helle Blumen oder frische Luft verkörpern. Ich habe hier einen Duft mitgebracht, der zum Beispiel der hier.
Da steht es vorne drauf, müssen wir kurz erklären.
Genau, L'Odyssée, das ist ein Markenduft, der wirklich nach frischem Wasser riecht.
Das ist natürlich jetzt fies für den Radiozuhörer, ne, wenn wir hier so am Schnuppern sind. Ja. Aber wir können es vielleicht ein bisschen beschreiben. Ja, ist relativ dicht, riecht ja auch so ein bisschen, wie soll man das beschreiben?
Also sehr stark nach Wasser. Also das ist eine ganz ausgeprägte Wassernote.
Klingt so ein bisschen, riecht so ein bisschen schmierig auch, ne, fast.
Ja gut, das ist jetzt Konzentrat. Das muss man einfach sich vorstellen in einer 10%igen Lösung. Also das ist jetzt 100% Duftöl. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr frischer Duft. Wenn Sie den auftragen, dann riechen Sie so sehr voller Energie und sehr, sehr frisch.
Wir sprechen über Winterdüfte, denn es ist so, dass wir vermehrt momentan angeboten bekommen, Flakons und irgendwelche Parfums, die jetzt besonders nach Winter riechen. Ist es denn schwierig, generell einen Winterduft herzustellen?
Nö, generell nicht. Nicht schwerer als ein Sommerduft.
Okay. Warum gibt es denn im Winter dann nicht den Gegentrend, dass man sagt, jetzt hat man Winter, jetzt riechen wir überall auf dem Weihnachtsmarkt und überall wie der Winter nach Nelken und nach irgendwelchem Zimt riecht, dann will man doch eigentlich den Sommer haben. Da müsste man doch eigentlich auf Sommerdüfte gehen. Nee.
Nee, es passt nicht. Also wenn das passt einfach nicht zur Umgebung. Also man will ja auch wie passend riechen, das ist ganz wichtig, weil das Visuelle ja auch eine große Rolle spielt. Und das, was man sonst irgendwie haptisch oder sonst über andere Sinne erlebt, das muss passend sein zu dem, was man riecht. Und wenn das das Gegenteil ist, dann ist das ein Störelement.
Die Frage ist, wie lange man nach Winter riechen darf dann eigentlich noch. Bevor wir hier noch ein bisschen weiter schnüffeln, Sie haben gesagt, es gibt einen Schneeduft.
Ja, also ein Schneeduft ist halt auch etwas, was so nach ganz, ganz fast beißend frischer Luft riecht. Das versucht man so darzustellen, indem man eben so Luftnoten nimmt, die so frisch sind, dass sie fast wehtun und die dann kombiniert vielleicht mit leichten Wassernoten. Und dann hat man was so ähnlich wie Schnee riecht.
Aber man geht jetzt nicht hin und nimmt irgendwelche Schneemoleküle und dröselt die dann auf für dieses Parfum.
Naja, das kann man auch machen. Also das gibt es sicherlich auch. Also wenn man neue Moleküle entwickeln will oder neue Düfte, dann nimmt man natürlich auch aus der Natur Bestandteile, eben auch zum Beispiel Schnee, und versucht das schnell im Gaschromatographen zu analysieren und halt zu gucken, was für Moleküle sind da enthalten, um die dann vielleicht nachzubilden. Das wird auch gemacht, doch.
Ganz schnell im Gaschromatograph. Da noch mal ein bisschen was riechen hier, vielleicht was in die Richtung
Winter
geht.
Also auf jeden Fall, was hier zum Beispiel dieser Duft, der Richtung Vanille geht, das ist auch ein Bestandteil.
Wie nennt er sich?
Das ist ein Vanille-Karamell-Duft.
Das riecht so, da gab es mal Haarwachs, was man sich so reingeschmiert hat, so ein bisschen nach Kokos, eine Kokosnote hat, ne, oder?
Ja, wenn Sie ein bisschen weiter weggehen, also ein bisschen dezenter riechen, dann riecht das sehr schnell nach einem Backduft, also Plätzchenbacken zum Beispiel.
Oh, Lebkuchen habe ich da auch jetzt so ein bisschen rausgeschnüffelt, ne?
Also es ist auf jeden Fall was zur...
Aber den legt man doch nicht an den Hals,
genau,
oder?
Den würde man selber nicht benutzen, sondern den ist aber ein Bestandteil, den kann man in einen Duft einbringen, so wie Tonkabohnen zum Beispiel oder wie eben diese Hölzer. Mhm. Und das in einer Kombination kann ein wunderbarer Duft sein, den man auch selber tragen kann. Das ist alles eine Frage der Dosierung. Also,
ja. Wie viel sollte man da so sowieso hinmachen? Vielleicht klären wir die Dosierung dann nochmal.
Ganz wenig natürlich. Also gerade die Winternoten sind typischerweise ja Basisnoten, also Vornoten, die viel, viel haltbarer sind, viel besser haften auf der Haut als die Sommernoten, die Kopfnoten.
Also es verflüchtigt sich beim Sommer mehr das Parfum.
Viel schneller, weil das ein kopfnotenorientierter Duft wahrscheinlich ist, der eben viel mehr Zitrusnoten, helle Blüten und sowas enthält. Und diese Moleküle sind einfach viel flüchtiger. Das heißt, die sind viel schneller wieder weg.
Ja.
Und am Ende bleibt immer nach einer Zeit immer nur die Basis. Und das sind typischerweise eben diese Holzdüfte oder warme Vanille, Tonka, Bohnen, Moschus Elemente, die ja eigentlich eher auch für den Winter stehen würden.
Warme Düfte für kalte Tage, das ist eine Aussage, die beherzigt man auch, glaube ich, bei in der Parfümindustrie. Ne? Das versucht man jetzt einfach zu machen. Sollen wir noch irgendwas vielleicht nachriechen jetzt an dieser Stelle? Gleich ist die Redaktionskonferenz für heute auch vorbei, aber so eine Nase nehme ich noch auf dem Weg nach Hause.
Das ist noch ein schöner Herbstduft, würde ich sagen.
Weil also,
das
ist so eine Mischung. Herbst ist so was anderes, oder was als Winter?
Ja, das ist aber kurz davor, ist also auch ganz warm,
ja.
Weil er so Feigennoten hat. Das ist wunderschön eigentlich. Und er hat aber auch Zedernholznoten.
Oh, der riecht aber auch ein bisschen nach Uhu, ne? Oder? Nee? Ach, das war die andere Flasche. Nee, aber nee, riecht der nicht ein bisschen, der beißt so ein bisschen in der Nase. Ja,
das ist jetzt zu intensiv, wir müssen einen Moment warten, so. Eigentlich drunter trocknen lassen, so viel Zeit haben wir nicht. Das ist jetzt sehr hoch dosiert. Wenn man einen Moment wartet, ist das ein wunderschöner Duft. Also der in einer niedrigen Dosierung ist wunderbar. Und hat
Feigen- auch Holz. Und Zedernholz heißt der vom Namen, entnehme ich daraus. So, den nehme ich jetzt mit. Der Winter duftet also anders als der Sommer, haben wir gelernt. Ganz lieben Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Herr Müller-Grünow, Duftmarketing-Experte aus Köln. Das war die Redaktionskonferenz heute mit einem Live-Gast an diesem Dienstag, an diesem 1. Dezember. Thilo Jahn wünscht noch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen.